Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Franz Vogelsang vorzustellen. Kommst du bitte? Herzlich willkommen.
Danke. Willst du was? Während der Predigt.
Okay, also er sagt, wer er ist während der Predigt.
Hinter kannst du schon, wo du willst. Ich bleib mal hier stehen. Ja, schönen Dank für die Begrüßung. Ich bin Gast zum dritten Mal heute hier, aber der Reinhard hat es ja schon gesagt, ich bin eigentlich ein Bruder von euch und ein Freund. Und das ist eigentlich auch schon eine Frucht von United Praise, denn seit der Zeit sind die Beziehungen immer noch intensiver geworden. Und das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist das Verdienst des Herrn, der irgendwie etwas tut, wovon ich selber noch gar nicht genau weiß, wo es hinführt, aber ich weiß, wo es herkommt. Und dieses, wo es herkommt, das hat viel jetzt mit meiner kleinen Geschichte zu tun. Und wenn ich heute auch ein bisschen von mir erzähle, dann nicht um anzugeben oder um irgendwas zu sagen, was ich getan habe, sondern ich meine immer auch und ich glaube daran und ich bin davon überzeugt, dass das Gott mit uns, mit jedem von uns, auch mit mir etwas tut. Ja. Und vielleicht ist es so, nein, es ist wirklich so, dass ich im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr oder vielleicht seit United Praise oder noch ein bisschen früher etwas in meinem Leben als Christ erlebt habe, was ich vorher nur geahnt habe und wo ich gedacht habe, ja, das gibt es schon bei anderen, aber bei mir gibt es das sicher nicht. Davon werde ich vielleicht nachher auch noch erzählen. Franz Vogelgesang heiße ich, netter Name, Franz ist schon mal gut und Vogelgesang noch irgendwie besser, weil das ist ein Gebiet in Speyer, das nach mir benannt ist. Scherz. Ich bin 57 und dieses Jahr hat sich meine Priesterweihe zum 30. Mal gejährt. Das heißt, ich bin Priester der katholischen Kirche und hier im Dom in Speyer vor 30 Jahren schon geweiht. Ein großer Tag für mich war das damals, aber was daraus geworden ist, hätte ich auch nicht mehr träumen lassen. Dass ich heute mal hier stehe, das ist echt etwas, was der Herr, ich sag's nochmal, getan hat. Ich nenne heute nicht viele Bibelstellen. Vielleicht ist das schon was Katholisches, was ihr vermutet. Die arbeiten nicht so mit der Bibel, aber die arbeiten schon mit der Bibel. Ich will euch zwei Bibelstellen sagen, die mir seit dieser Priesterweihe und eigentlich schon vorher ganz wichtig geworden sind, die ich irgendwie geschenkt bekommen habe und die mich seit der Zeit auch begleiten. Ich teste euch jetzt mal Nehemia 8,10. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Das ist mein Primizspruch. So heißt das, wenn man das so will, jeder Priester darf sich so einen Bibelspruch aussuchen. Und ich habe mir den ausgesucht, Nehemia 8,10. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Sagen wir mal frei übersetzt, ja. Und der zweite ist gleich ein ganzes Stück Evangelium, Lukas-Evangelium, eine österliche Erzählung, nämlich die der beiden Jünger, die nach Emmaus gehen. Jeder Priester hat so eine Stola, bei der Primiz kriegt man die auch geschenkt von Familienangehörigen und die kann man sich irgendwie auch gestalten auf der Stola, ich habe sie leider nicht hier. Sind die zwei wichtigen Schlüsselszenen aus diesem Emmaus-Evangelium. Das eine, wie Jesus mit den beiden Jüngern geht, auf diesem Weg nach Emmaus. Und das zweite ist die Szene, wie Jesus mit ihnen das Brot bricht und sie erkennen plötzlich, es ist der Herr. Die zwei Stellen sind mir im Lauf meines Lebens sehr wichtig geworden. Von der Emmaus-Geschichte werde ich vielleicht gleich noch erzählen. So viel dazu, wer ich bin. Ich gucke mal auf meinen Zettel, ich habe nämlich da ein bisschen, ein Gast bringt immer ein Gastgeschenk mit. Ich lade euch alle zu einer Domführung ein. Ich habe auch schon Daten ausgeguckt, die werde ich mit dir, Reinhard, Business, wie heißt es, Church Business mäßig unters Volk bringen. Es wird, ein Datum ist kurz vor Weihnachten und das andere ist nach Weihnachten im Januar, hätte ich zwei zum Angebot. Samstags, wenn man nichts anderes zu tun hat, als einzukaufen, vielleicht auf dem Markt in Speyer und danach eine Domführung. Das wär's. Mein Angebot. So. Vorhin beim Beten da oben, wie ich runtergegangen bin, hieß es, dürfen wir deine Predigt denn veröffentlichen? Habe ich ja gesagt. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich genau sage, aber zu diesem Ja werde ich auch stehen. Und dann war die Frage, was ist denn eigentlich dein Thema? Ich weiß es auch nicht so genau, aber mein Lebensthema ist Erneuerung der katholischen Kirche. Mein Lebensthema... Ich stehe an einer Stelle jetzt in dieser katholischen Kirche des Bistums Speyer und das ist ja eine riesige Fläche, eigentlich noch gar nicht so riesig wie andere Bistümer, aber geht von hier bis ins Saarland, da komme ich her, vom Donnersberg bis in den Wasgau hinunter, also an der Grenze des Rheins macht es auch Stopp, da gibt es ein anderes Bistum, dann kommt Frankreich und auf der anderen Seite schon das Bistum Trier und Mainz. In diesem großen Gefüge von katholischer Kirche, als Pfarrer habe ich gearbeitet an zwei Stellen und bin dann irgendwie hier gelandet in Speyer mit einer Verantwortung, die mich zuerst mal 3 Jahre lang irgendwie mich hat gewöhnen lassen müssen an dieses bischöfliche Ordinariat Speyer. Das ist so eine Behörde. Das ist irgendwas Business. Mäßiges. Und dafür wollte ich eigentlich gar nicht mich engagieren. Also wenn, dann nur ein bisschen, weil das gehört dazu. Aber jetzt muss ich und darf ich und soll ich und ich weiß nicht, ob ich es kann, Seelsorge organisieren. Pew. Wie organisiert man in 346 Pfarreien Seelsorge? Wie macht man das in so einer Gemeinde, wo man weit weg ist, also in Speyer da, die in Speyer heißen, heißt es dann immer, die haben sich was ausgedacht und wir können das gar nicht machen, das ist alles viel zu viel und die haben ja keine Ahnung. So. Das mache ich seit ungefähr 10 Jahren. Und in den letzten 2 oder 2,5 Jahren erlebe ich Großartiges und davon will ich erzählen. Das hat zu tun mit etwas, was ich in meinem Studium schon mal erlebt habe und gedacht habe, nee, das kann es bei uns doch so nicht geben in Deutschland. Ich habe 1 Jahr in Rom studiert und in dieser Zeit, ganz am Anfang, während des Italienischkurses in Rom, also am Vatikan, gab es eine Versammlung von nur von Priestern, die wurden eingeladen aus der ganzen Welt, von der charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche. Für Priester gab es eine Woche lang Exerzitien, heißt Glaubensbesinnungsgeisttage. Neben dem Petersdom gibt es eine riesige Halle, noch viel riesiger als hier, passen ungefähr 15.000 Leute rein. Und da waren 10.000 Priester aus der ganzen Welt, auch ein paar aus Deutschland, von der charismatischen Erneuerung. Und ich war da so ein kleiner Student in den Reihen, habe den Ordnerdienst gemacht und habe meinen Augen und Ohren nicht getraut, wenn Priester, ausgewachsene Kardinäle auch, auf den Stühlen stehen, die Arme nach oben halten und den Herrn in Englisch, Französisch, Italienisch, auch Deutsch und in den Sprachen des Geistes beten. Das habe ich erlebt. Und ich dachte, naja, das sind so ein paar, für die ganze Welt ist das ja nicht viel, 10.000. Aber das war vor 35 Jahren. Dieser Virus wurde damals irgendwie in mich hineingepflanzt. Und ich habe nicht gewusst, was daraus wird. In den Vereinen, in denen ich tätig war, habe ich gemerkt, da sind die Menschen sehr beschäftigt mit Strukturen. Sie sind sehr beschäftigt mit Aufgaben. Sie sind sehr beschäftigt mit Abgrenzungen. Sie sind sehr beschäftigt mit sich selbst, mit ihrer Familie, mit ihrem Beruf. Alles okay. In den Vereinen und in den Gemeinden habe ich ganz wenig davon gespürt, dass sie sich mit Gott beschäftigen. Mit Jesus. Mit dem Heiligen Geist. Ich habe es nicht gespürt. Ich habe auch dagegen angekämpft. Und dann wird man als Pfarrer schnell auf so eine komische Seite gestellt. Das ist so, der muss ja so reden. Der versteht uns gar nicht. Der weiß ja gar nicht, was unser Leben ist. Irgendwie habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich wirklich noch nicht fähig dazu, das auch ordentlich zu kommunizieren. Und irgendwo habe ich immer so geguckt, wo ist da mein Part? Das ist ja immer so. Aber ich habe diese Versteinerung, irgendwas, wo so eine Mauer war, gespürt. Und deswegen ist mein Thema, wie brechen wir diese Mauern durch? Nicht wir, sondern er, aber durch uns. Wie macht man das? Und an dieser Stelle gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich erzählen könnte. Aus der katholischen Tradition gibt es ganz viele Hinweise, wie man das machen könnte. Aber die katholische Tradition oder die Traditionen und die Dinge, die wir an der katholischen Kirche auch schätzen, zum Beispiel die Heilige Messe, die Eucharistie, hat ganz vielen Menschen auch gar nichts mehr gesagt. Ich glaube, die Dinge, die wir haben als Katholiken oder wer auch immer, müssen immer wieder so erklärt, nicht nur erklärt, sondern von innen heraus zum Leuchten gebracht werden, dass die das tun, verstehen und mitgehen und plötzlich so eine Beziehung entsteht zwischen mir und ihm. Das geschieht hier und das habe ich heute Morgen wieder dankbar entgegengenommen und es ist etwas, was mich beglückt, dass das bei euch, wenigstens bei euch, spürbar gelingt. Und dieses Erlebnis, es gibt Gemeinden, es gibt Menschen, es gibt Leute, die sich da anstecken lassen, das will ich vermehren. Das will ich einfach in die Menge streuen. Das will ich einfach mit denen, die das auch schon ein bisschen kapiert haben, tun. Ich war vor 3 Wochen auf dem Santiago-Pilgerweg mit 400 Leuten aus dem Bistum Speyer. Die sind nicht alle gelaufen, manche sind mit dem Flugzeug hingeflogen und waren dann in Santiago, manche sind mit dem Bus hingefahren, das war ich, und haben unterwegs so 4-5 Kilometer Wegstrecke hinter sich, aber es gab auch ein paar Gruppen, die sind hingeflogen, zurückgefahren und von da an dann gelaufen. Santiago ist der Ort, vielleicht kennt ihr das, wo nach der Tradition der Kirche der heilige Jakobus, der Apostel Jakobus beerdigt ist. Und seit der Harpe Kerkeling diesen Weg gegangen ist, boomt das. Und ich habe das Buch von Harpe Kerkeling dabei. Gestern Abend war ich in Grünstadt zum Gottesdienst Beichte hören für Jugendliche. Und auf der Rückfahrt gab es eine Sendung in SWR 2, wo jemand aus diesem Buch zitiert hat. Und dann dachte ich, wow, interessant. Das habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich will es euch jetzt vorlesen, weil genau darum wird es mir gehen. Harpe Kerkeling, Original. Das, was ich gestern erleben durfte, kann ich weder erzählen noch aufschreiben, aber er hat es getan. Es bleibt unsagbar. Schweigend und ohne jeden Gedanken 12 Kilometer zu laufen, kann ich nur jedem empfehlen. Larissa hatte mir in Grenien etwas gesagt, was ich für ziemlich albern hielt. Irgendwann fängt jeder auf dem Weg an zu flennen. Der Weg hat einen irgendwann soweit. Man steht einfach da und heult. Bei mir war es gestern soweit. Ich stehe mitten in den Weinbergen und fange aus heiterem Himmel an zu weinen. Warum, kann ich gar nicht sagen. Erschöpfung, Freude, alles auf einmal. Weinen in den Weinbergen. Ich muss gleichzeitig darüber lachen. Ja, und dann ist es passiert. Ich habe meine ganz persönliche Begegnung mit Gott erlebt. Yo y tú war die Überschrift meiner Wanderung und das klingt für mich auch wie ein Siegel der Verschwiegenheit. Ich und du. In der Tat, was dort passiert ist, betrifft nur mich und ihn. Aber an der Wand der Grundschule standen drei Worte. Ich und du. Die Verbindung zwischen ihm und mir ist nämlich etwas Eigenständiges. Um Gott zu begegnen, muss man vorher eine Einladung an ihn aussprechen. Denn ungebeten kommt er nicht. Auch eine Form von gutem Benehmen. Wir haben die freie Wahl. Zu jedem baut er eine individuelle Beziehung auf. Dazu ist nur jemand fähig, der wirklich liebt. Ich werde hier von Tag zu Tag freier. Und das Hin und Her in meiner Gefühlswelt auf dem Camino ergibt plötzlich einen klaren Sinn. Durch alle Emotionsfrequenzen habe ich mich langsam auf die eine Frequenz eingetunt und hatte einen großartigen Empfang. Totale gelassene Leere ist der Zustand, der ein Vakuum entstehen lässt, das Gott dann entspannt komplett ausfüllen kann. Also Achtung! Wer sich leer fühlt, hat eine einmalige Chance im Leben. Gestern hat etwas in mir einen riesigen Gong geschlagen. Und der Klang wird nachhallen. Früher oder später erschüttert dieser Weg jeden in seinen Grundfesten. Ich weiß, der Klang wird langsam leiser werden. Aber wenn ich die Ohren spitze, werde ich diesen Nachhall noch sehr lange wahrnehmen können. Eigentlich ist mein Camino hier beendet, denn meine Frage ist eindeutig beantwortet. Ab jetzt kann der Weg mir eigentlich nur noch Freude bereiten. Harpe Kerkeling. Vielleicht auch deine Erfahrung. Jedenfalls auch meine. Und diese meine Erfahrung, dass wenn ich leer bin, Gott mich füllen kann. Dass wenn ich schwach bin, Gott mit seiner Stärke kommt. Dass wenn ich, wie eben im Lied auch gehört, wenn ich ihn nicht fühle, nicht spüre, nicht sehe, nichts von ihm ahne, er trotzdem wirkt und da ist. Das ist großartig. Das verbindet uns als Christen, als Menschen, die Jesus folgen wollen, die vielleicht auch nur suchen wollen, einen Weg suchen wollen. Das verbindet uns, würde ich fast sagen, sogar mit allen religiös ansprechbaren Menschen überall auf der Welt, in allen Religionen. Da gibt es Unterschiede, das weiß ich, aber so plakativ kann man es ja ruhig auch mal sagen. Da gibt es einen Strom, und ich habe viel davon gespürt, einen Strom des Heiligen Geistes, der die Welt an der einzelnen Stelle, wo mein Herz, meine Seele sitzt, antickt. Egal auf welche Weise. Auch in der Schwachheit, vor allem vielleicht da. Ja. Eine Sache ist mir noch wichtig, die ich aus der Tradition der Kirche auch gelernt habe über das Beten. Ich lerne wirklich neu beten. Und ich habe schon vieles jetzt auch in die Praxis hineingeführt. Seit United Praise, dem letztes Jahr, hat mir jemand aus der WDG, die Esther, einen jüdischen Gebetsschal geschenkt, irgendwie aus Dankbarkeit. Und diesen Gebetsschal benutze ich jetzt jeden Morgen, einen jüdischen, einen aus der messianischen, wie heißen die? Messianische Juden. Aus dieser Gemeinschaft in Jerusalem, glaube ich, gibt es eine mir geschenkt, den ziehe ich jeden Morgen an, um mich unter das Zelt Gottes oder in das Zelt Gottes zu begeben und zu beten. Jeder braucht so einen Zelt Gottes Raum. Und aus der Tradition der katholischen Kirche möchte ich euch heute Morgen noch was Schönes mitgeben. Nicht nur diesen Gebetsschal, den Talit aus der jüdischen Tradition, auf der wir alle stehen, sondern die heilige Mutter Teresa, vielleicht bekannt. Wir sagen Heilige dazu, weil wir sagen, sie ist mit Gott auf dem Weg gewesen, er hat sie Wege geführt, die sie selbst auch nicht für möglich hielt, dann nach Indien, und diese große Frau, eigentlich sehr klein, ich bin ihr damals begegnet bei dieser Geschichte in der Vatikanischen Audienzhalle, hat sie einen Tag mit den 10.000 Priestern verbracht und drei Vorträge gehalten. Und dann habe ich erst gesehen, wie groß die ist. Die ist so groß gewesen. Eine kleine Frau mit einer ganz zarten Stimme, aber mit ganz viel, ganz, ganz viel Geist. Die hat Folgendes gesagt. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Und die Frucht des Dienens ist der Friede. Dieses Wort, das ich irgendwann mal gehört habe, begleitet mich auch. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Und die Frucht des Dienens ist der Friede. Mich beeindruckt dieses Steigerungsgeschehen sehr, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass aus dem kleinen, stille Moment der große Friede wird, auf verschiedenen Stufen. mich begeistert, dass es nicht ein Prozess ist, der zack, zack ist, sondern dass es eine Frucht ist, jeweils. Dass da viel Wachstum drin steckt, Dynamik. Deswegen, wir brauchen Gebetszelte, die Stille. Und was erleben wir denn für Lautes drumherum? Ja? Ich glaube, es braucht für jeden von uns diesen wirklichen Ort, wo wir einfach nur in Stille da sind. Und das ist noch eine andere Tradition von einem Heiligen, der so heißt wie ich, Franz von Sales, der sagt, wenn deine Seele wegläuft, wenn sie aufgescheucht ist, wenn sie von dir wegläuft, und wie oft läuft meine Seele weg, dann hol sie ganz behutsam zurück in die Gegenwart des Herrn. Mach das, immer wenn sie wegläuft. Hol sie zurück in die Gegenwart des Herrn. Sag einfach, hier bin ich mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist, und jetzt tu. Mach das. Und wenn du nicht mehr in deinem Leben getan hättest, als deine Seele immer dann, wenn sie rausgegangen ist von dir, weggegangen ist von dir, warum auch immer, wenn du nichts anderes getan hättest, als deine Seele immer wieder zurückzuholen in die Gegenwart des Herrn, dann hast du eigentlich schon genug getan. Beten ist die Seele zurückholen in die Gegenwart des Herrn. Und beten heißt ja beileibe nicht reden, sondern zuerst still sein und hören. Da können uns die Traditionen der Kirchen ganz, ganz viel geben. Das ist ein Schatz, den wir haben und den wir einander auch zeigen dürfen und sagen können, schaut mal, das hätten wir zu bieten für die gesamte Christenheit. Das könnten wir miteinander teilen. Und so verstehe ich auch United Praise. Wir sind verschiedene Denominationen und können einander die Schätze, die wir haben, Gott sei Dank haben, einander zeigen und sagen, schaut mal, das trennt uns doch nicht. Das führt uns doch mehr zusammen. Deswegen ist United Praise eine so geniale Erfindung von da oben dem, dass ich wirklich nicht lassen kann. Und nächstes Jahr, so Gott will, ist es ja wieder im Dom. Da müssen wir einen Dom anbauen. Ja. Und das Lustige ist, wir haben es ja jetzt ganz bewusst auf den sogenannten Reformationstag gelegt. Die Kirche wird so reformiert. Reform. Und wir wissen ganz genau, dass das jetzt, sagen wir mal, eine sehr blauäugige Sache ist oder ein Postulat ist. Ja, das ist es. Wir wissen auch genau, dass die Strukturen und so, das merken wir ja auch, dass wir immer was organisieren müssen, aber dass wir über all dem Organisieren das nicht vergessen dürfen. Dafür möchte ich stehen. Einstehen auch. Und verteidigen, wenn es jemand sagt, nee, das braucht es nicht. So. Stille, Gebet, Glauben. Das wäre jetzt eine eigene Predigt. Glauben. Glauben und Vertrauen haben ja viel miteinander zu tun. Amin heißt es auf Hebräisch. Ja sagen. Feststehen, vertrauen, Gott, du wirst schon in deiner Liebe und Güte alles zum Guten lenken. Das ist, da braucht man echt viel Vertrauen, dass das so ist, ja, und dass das auch in meinem Leben so ist. Auf Jesus zu schauen, wie bei Petrus, der auf dem Wasser geht, weil er ihn gerufen hat, das zu tun und nicht auf die Wellen und den Wind zu achten, der da ist, sondern immer fest auf Jesus zu schauen, das ist Glauben. Und daraus entsteht, wächst Liebe. Und daraus wächst Dienen. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Aus der Liebe zu Gott entsteht und wächst automatisch, gleichzeitig, immer mit Liebe zum Nächsten. Und das ist Dienst. Dienst füreinander. Und daraus entsteht und wächst der Friede in dieser Welt. Die Mutter Teresa hatte sicher recht. Und wir sind jetzt auf diesem Weg des Stillewerdens, des Betens, des Glaubens, des Liebens, des Dienens, um das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle, in seinem Shalom, dem Frieden, das ja nur ein Wort ist für Shalom, Raum zu geben, in uns und unter uns und miteinander. Die Frucht der Stille ist das Gebet, die Frucht des Gebetes ist der Glaube, die Frucht des Glaubens ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist das Dienen und die Frucht des Dienens ist der Friede. Ich glaube, mehr wollte ich nicht sagen heute. Ja. Ah ja. Nebla, komm, komm.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.